Die Chinesen blicken auf eine der ältesten Zivilisationen der Welt zurück. Und sie lebten hunderte von Jahren als eine vom Rest der Welt abgeschottete Gesellschaft, die ihre Tradition und Kultur eigensinnig bewahrte. Im 19. Jahrhundert aber begann China, seine Tür zur Außenwelt zu öffnen. Es waren die Europäer, die hindurchmarschierten, insbesondere die Briten. Sie kamen aus kommerziellen Gründen nach China und sie brachten ihre eigene Kultur mit, zu der auch westliche Ideen gehörten. Eine davon war die Evolutionstheorie. Im 1995, 36 Jahre nach der Erstveröffentlichung, wurde Der Ursprung der Arten ins Chinesische übersetzt und wurde unter den Intellektuellen des Landes schnell populär. Bücher anderer Evolutionstheoretiker, die Darwins Ansichten teilten, wurden ebenfalls im Land verbreitet. Zu ihnen gehörten Thomas Huxley, Darwins leidenschaftlichster Anhänger, bekannt als Darwins Bulldogge, Darwins Cousin Francis Galton, der Begründer der Theorie der Eugenik, und ein bekannter Rassist, der Sozialdarwinist Herbert Spencer, der Darwins Theorie der Evolution für die Sozialwissenschaften adaptiert hatte. Ihre Gemeinsamkeit bestand in dem Glauben, dass der Mensch und alle anderen Lebewesen sich in einem permanenten Konflikt miteinander befinden. Dies ermögliche ihnen, sich weiterzuentwickeln. Sie verneinten die Schöpfung und behaupteten, der Mensch habe sich zufällig entwickelt, und sie beschrieben ihn als eine Tiergattung ohne jede Verantwortung gegenüber Allah. Die Verbreitung des darwinistischen Gedankenguts führte zu sozialen Konflikten und Aufruhr in China, wie schon zuvor auch in anderen Ländern. Die Ausbreitung des Darwinismus hatte einen so gewaltigen Effekt im China des 20. Jahrhunderts, dass der Harvard-Historiker James Reeve Pusey ein Buch zu diesem Thema schrieb, der Titel China und Charles Darwin. Pusey führte darin aus, der Darwinismus habe tiefgreifende Auswirkungen auf chinesische Intellektuelle gehabt, habe sie zu einer revolutionären Weltsicht ermutigt und der Entstehung der kommunistischen Bewegung im Land eine erhebliche ideologische Unterstützung zuteilwerden lassen. Der Mann, der die Richtung des Wechsels vorgab, der mit dem Darwinismus begonnen hatte, war Mao Zedong. Maos politische Ideologie nahm während seiner Studentenjahre in den frühen 20er Jahren Gestalt an. Den größten Einfluss auf ihn hatte Chen Duxiu, Generalsekretär der Kommunistischen Partei, den er in Shanghai kennengelernt hatte. Duxius herausragendes Charaktermerkmal war sein blinder Glaube an den Darwinismus. Er schrieb seine Universitätsdiplomarbeit über die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Er lehrte Mao sowohl Marxismus als auch den Darwinismus. Mao schrieb Jahre später in seinen Memoiren, niemand habe ihn stärker beeinflusst als Chen Duxiu. Der junge Mao gewann schnell an Bedeutung in der kommunistischen Partei, deren Führung er in der zweiten Hälfte der 20er Jahre beanspruchte. Kommunistische Guerillakämpfer begannen einen lang andauernden Krieg gegen die Zentralregierung von Chiang Kai-shek, der ebenfalls durch den Darwinismus geprägt worden war. Der Unterschied zwischen beiden war einfach. Mao war Kommunist, Chiang Kai-shek Faschist. Während des Zweiten Weltkrieges bildeten Maos und Chiang Kai-sheks Truppen eine vorübergehende Allianz im Kampf gegen die japanische Besatzungsmacht. Doch sobald der Krieg zu Ende war, begannen sie, sich gegenseitig zu bekämpfen. Hunderttausende Unschuldiger wurden beim Konflikt zwischen den beiden darwinistischen Ideologien getötet. Als die Flagge der Kommunistischen Partei über den Mauern von Peking gehisst wurde, brach für die chinesische Bevölkerung eine noch dunklere Zeit an, in einem Land, das bereits im Chaos versunken war. Die Regierung Maos begann mit einer Massendemonstration. Menschenmassen mit roten Fahnen versammelten sich auf dem Tiananmen-Platz, um den Kommunismus zu feiern. Mao verkündete mit seiner angsteinflößenden Fistelstimme die Segnungen und Versprechungen des Kommunismus. Die meisten derer, die ihm jetzt noch zujubelten, wurden nur wenig später zu Opfern seiner Grausamkeit. In den ersten Jahren des chinesisch-kommunistischen Regimes war die Sowjetunion Chinas wichtigster Verbündeter. Moskaus blutiger Diktator Stalin sah Mao sowohl als Alliierten wie auch als persönlichen Freund. Mao nahm regelmäßig an den Propagandaveranstaltungen Stalins teil. Die erste blutige Zusammenarbeit der beiden kommunistischen Diktatoren ergab sich gleich nach Maos Revolution im Jahr 1950. Chinesischer und russischer Unterstützung griff das kommunistische Nordkorea überraschend seinen Nachbarn Südkorea an und besetzte das Land. Truppen der Vereinten Nationen wurden in das Kriegsgebiet entsandt, um die Situation zu entschärfen. Doch der Krieg dauerte 3 lange Jahre und kostete 3 Millionen Menschen das Leben. Die chinesische Rote Armee griff an der Seite Nordkoreas direkt in den Krieg ein, während die Sowjets Waffen und Nachschub lieferten. Türkische Einheiten, die für die Vereinten Nationen im Koreakrieg kämpften, verloren mehr als 700 Mann. Nach dem Koreakrieg beschäftigten Mao mehr innerchinesische Angelegenheiten. Er wandte sich regelmäßig an die Bevölkerung und Millionen Chinesen mussten sich seine Reden über öffentliche Lautsprecher anhören. Er versprach ihnen Industrialisierung und Fortschritt und er propagierte den Marxismus-Leninismus als den einzigen Weg dahin. Wie sein Bundesgenosse Stalin wollte Mao ein rücksichtsloses Kollektivierungsprogramm umsetzen. Dementsprechend war seine erste Aktion das Konfiszieren allen Privateigentums. Propagandafilme zeigten, welches Glück diese Maßnahme den Chinesen bringen würde. Geschäftsleute, denen gerade alles Vermögen enteignet worden war, strahlten voller Freude in die Kameras. Auch Frauen tauchten in diesen Bildern vorgetäuschten Glücks auf. Tatsächlich jedoch brachte das Regime den Menschen nichts als Furcht, kein Glück. Hunderttausende wurden in den ersten Jahren nach Maos Machtergreifung für geringfügige Vergehen zum Tode verurteilt. Die wirkliche Katastrophe jedoch kam mit Maos großem Schritt vorwärts. Als Mao an die Macht kam, lebte die Mehrheit der Bevölkerung in Armut, arbeitete unter harten Bedingungen in den Reisfeldern und produzierte kaum genug für den eigenen Lebensunterhalt. Doch wenigstens hatten die Menschen genug zu essen. Doch das Wirtschaftsprogramm, das 1958 von Mao begonnen wurde, das als der große Schritt vorwärts bekannt werden sollte, führte China geradewegs und vollständig in die Katastrophe. Der große Schritt vorwärts begann mit dem Vorhaben, Chinas industrielle und agrarische Produktion zu verdoppeln. Propagandaplakate stellten dar, wie neidisch die westlichen Staaten werden würden angesichts der chinesischen Produkte. Mao wurde als Führer porträtiert, der sämtliche Probleme lösen würde, indem er die kommunistische Ideologie in der Gesellschaft verankerte. Zu diesem Zweck wurde zunächst die Landwirtschaft verstaatlicht. Die Gütererzeugung auf eigene Rechnung wurde abgeschafft, die Bauern wurden in riesigen Kommunen organisiert und man zwang sie als Kollektiv unter militärischer Disziplin zu produzieren. Mao besuchte die Felder regelmäßig und inspizierte die Bauern. Gleichzeitig begann die Kommunistische Partei eine Kampagne mit dem Ziel, sich aller für den landwirtschaftlichen Ertrag schädlichen Tiere zu entledigen. Sperlinge standen zuoberst auf der Liste der angeblichen Schädlinge. Hunderttausende Chinesen begannen die Vögel mit Schleudern, Steinen und Gewehren auszurotten. Wer große Mengen toter Vögel präsentieren konnte, wurde der Bevölkerung als Modellkommunist vorgestellt. Die Aktion führte jedoch zu einem Resultat, das die chinesische KP nicht vorhergesehen hatte. Dadurch, dass die Spatzenpopulation praktisch auf Null reduziert wurde, hatten sich Insekten, die nun keinen natürlichen Feind mehr hatten, mit gigantischen Zuwachsraten vermehren können. Sie fügten der Landwirtschaft von nun an weit mehr Schaden zu, als es die Vögel vorher vermocht hatten. ...1958 wurden die Erträge der einzelnen Kollektive verglichen. Die, die am meisten produziert hatten, wurden der Bevölkerung wieder als Vorbilder gezeigt. Es wurden Kampagnen organisiert, um die Masse der Bevölkerung zu motivieren. Dazu gehörten Demonstrationen. So wurden neue Helden geschaffen. Die Menschen wurden durch irreführende Parolen und falsche Statistiken zu mehr Arbeit angetrieben. Sämtliche Kollektive wurden auf höhere Produktion eingeschworen. Nach der folgenden Ernte verkündeten sie alle, sie hätten ihre festgelegten Quoten übererfüllt. Doch die Statistiken waren gefälscht. Die Kollektive verfielen auf den Betrug, um den Eindruck zu erwecken, sie hätten ihre Quoten erfüllt. Einige waren auf die Idee gekommen, schon geerntetes Getreide erneut auf den für die Inspektionen vorgesehenen Feldern zu pflanzen. Das System der Kollektivierung führte zu gefälschten Statistiken, die wiederum zu einem noch schwereren Irrtum führten. Die Kommunistische Partei verkündete, China hätte mehr Reisvorräte und Saatgut, als es selbst benötige, und dass man in Zukunft anderen Aufgaben eine höhere Priorität einräumen wolle. Millionen Bauern wurden von den Feldern wegbeordert und für den Bau eines gigantischen Schifffahrtkanals eingesetzt. Zehntausende von uns arbeiten auf dem Taihang-Gebirge, bewaffnet mit den Gedanken des Vorsitzenden Mao. Wir werden die Berge und den Lauf der Flüsse verändern. Diese Bauern wurden in den Propagandafilmen wieder als überglücklich und hochmotiviert dargestellt. Tatsächlich aber starben Tausende von ihnen durch Arbeitsunfälle, die auf die extrem riskanten Arbeitsbedingungen zurückzuführen waren. Die Partei hatte die Milchmädchenrechnung aufgemacht. Wenn jeder Arbeiter einen Meter Kanal baue, so würde das Projekt in 3 Monaten fertiggestellt sein. Tatsächlich dauerte es 10 Jahre, bis der Kanal fertig war. In der Zeit des großen Schritts vorwärts wurde die Zahl der Arbeitsstunden in den Fabriken verdoppelt und man ließ die Maschinen rund um die Uhr laufen. Sie wurden nicht einmal für Wartungsarbeiten und notwendige Reparaturen heruntergefahren und bald waren sie ruiniert und fielen auseinander. Gleichzeitig kündigte Mao ein weiteres Ziel des großen Schritts vorwärts an. Die Stahlproduktion sollte binnen eines Jahres verdoppelt werden. Dieser Produktionszuwachs sollte nicht allein durch die Schwerindustrie erreicht werden, sondern zusätzlich durch kleine Schmieden in den Dörfern. Die kommunistische Ideologie ließ Mao offenbar glauben, die Arbeiter könnten Wunder vollbringen. Nach dieser Entscheidung begannen Millionen Chinesen mit völlig unzureichenden Mitteln mit der Stahlproduktion. Jegliches Stück Eisen, das sie finden konnten, vom Türknauf bis zum Soßenpfännchen, wurde in primitiven Schmelzöfen verarbeitet, um Stahl herzustellen. Die Wälder wurden abgeholzt, um die Miniöfen mit genügend Brennholz zu versorgen. Selbst in den Städten machten die Menschen nach Feierabend bei der obskuren Stahlproduktion mit, die als nationale Verpflichtung angesehen wurde. Die gesamte Aktion war völlig irrational. Die Chinesen produzierten zwar Rohstahl, doch sie verarbeiteten ihn nicht zu Halbzeug oder Endprodukten. Im Übrigen war der Stahl von so minderer Qualität, dass er zu absolut nichts zu gebrauchen war. Das Ausmaß der Katastrophe wurde 1959 klar. Da die Bauern mit der Stahlproduktion beschäftigt oder zu Kanalbauarbeitern geworden waren, lagen ihre Felder brach. Gefälschte Statistiken zeigten hohe Produktionszahlen, doch in Wahrheit wurde kaum etwas hergestellt. Eine schwere Hungersnot war die Folge. Die Lage verschärfte sich durch eine große Dürre. 1960 brach die größte Hungersnot in der Geschichte der Menschheit aus. ...40 Millionen Menschen verhungerten in nur 2 Jahren. Maos großer Schritt vorwärts hatte in einer Katastrophe geendet. Wir haben soweit gesehen, was für ein rücksichtsloses und grausames System der Kommunismus wirklich ist. Eine andere Tatsache, die klar werden muss, ist das unintelligente Denken und Verhalten kommunistischer Regime. Das sogenannte Rekonstruktionsprojekt, das Mao den großen Schritt vorwärts nannte, ist ein klares Beispiel dafür. Der große Schritt vorwärts zeigte, dass die Klischees kommunistischer Ideologie keinerlei Beziehung haben zur realen Welt, dass die großen Ideen kommunistischer Theoretiker wie Marx, Engels und Mao, angeblich so wissenschaftlich und genial, in Wahrheit nichts als hohles Geschwätz sind. Das irrationale System, das der Kommunismus etablierte, ist gleichzeitig ein unwiderlegbarer Beweis für die im Koran geschrieben stehende Wahrheit von Allahs Beschreibung von Menschen, die ihren Intellekt nicht gebrauchen. Canlı bir tecellisidir. Die sinnlose Politik der kommunistischen Partei war nicht der einzige Grund für die Hungersnot während des großen Schritts vorwärts. Für Mao und seine Helfer war der Hunger auch eine Methode der Bestrafung. Die Regionen, die am schlimmsten von der Hungersnot betroffen waren, waren die Städte und Dörfer, die dem kommunistischen Regime nicht treu genug ergeben waren. Die Partei konfiszierte alle Vorräte in diesen Gegenden und verbrachte sie, wie im Russland Stalins, in Lagerhäuser, um die Bauern absichtlich verhungern zu lassen. Die chinesischen Kommunisten konnten aus einem ganz bestimmten Grund dermaßen grausam sein. Genau wie Lenin und Stalin sahen sie die Menschen als eine Tiergattung an und maßen ihnen daher keinerlei Wert bei. Diese Ansicht Maos war eine logische Konsequenz des Darwinismus, den er in seiner Jugend so begierig aufgesaugt hatte. Als er sagte, die Basis des chinesischen Sozialismus ruht auf Darwin und seiner Evolutionstheorie, beschrieb Mao tatsächlich die Basis für seine Inhumanität. Maos darwinistische Philosophie ist von James Reeve Pusey so beschrieben worden. Das Denken Mao Zedongs war und ist eine obskure Mixtur von darwinistischer Ironie und einer Menge von Widersprüchen. In einem Moment der Wut schwor Mao Zedong 1964, dass alle Teufel vernichtet werden würden. Er entmenschlichte seine Feinde, teils in üblicher, absichtlicher Übertreibung, teils wegen seines irrealistischen, sozial-darwinistischen Denkens. Wie die Anarchisten sah er Reaktionäre als einen Rückschritt für die Evolution an, die ausgerottet werden mussten. Volksfeinde waren nicht Menschen und verdienten daher keine menschliche Behandlung. Die Uiguren, ein türkischstämmiges muslimisches Volk in Ostturkistan, litten am meisten unter Maos Grausamkeiten. Durch seine langfristig angelegte Politik des Völkermordes brachte das kommunistische Regime Millionen unschuldiger Menschen um. Atomwaffentests, die absichtlich in der Region durchgeführt wurden, verstrahlten Zehntausende von Kindern. Sie sind seitdem behindert. Dieser Völkermord, der durch internationale Organisationen bestätigt wurde, dauert noch heute an. Nach dem Desaster des großen Schritts vorwärts zog sich Mao aus der aktiven Politik zurück. Die Regierungsgeschäfte wurden von gemäßigteren Staatsbeamten übernommen. Die Chinesen konnten aufatmen und teilweise zu einem normalen Leben zurückkehren. Doch Mao plante neue Mordtaten. Er war der Auffassung, die kommunistische Ideologie sei noch nicht genügend verbreitet in der Gesellschaft und darin habe der Grund für das Scheitern des großen Schritts vorwärts gelegen. Maos Helfer ließen Millionen Exemplare der Mao-Bibel drucken, die einige seiner Reden enthielt. Bekannt als der große Vorsitzende, kehrte er Mitte der 60er Jahre auf die politische Bühne zurück. Er ging unter den Augen der Öffentlichkeit im Yangtze-Kiang schwimmen, um seine Energie und Vitalität vorzuführen. Als erstes begann er, die klassische chinesische Kunst zu verunglimpfen, die seinem ideologischen Programm hinderlich war. Die Kunst sollte seine Ideen von Gewalt und Konflikt transportieren, sollte die Grundlagen des Kommunismus in der Gesellschaft verankern. Die Opernmusik schien ihm bestens geeignet dafür. Die Zeichen des kommunistischen Irrsinns waren in den Gesichtern der Künstler zu erkennen. Sie waren alle einer Gehirnwäsche mit maoistischer Doktrin unterzogen worden. Ein Opernbesuch Maos war die größte vorstellbare Ehrung für diese fanatischen Anhänger. Mao begann den nächsten Schlag 1966. Es war die große proletarische Kulturrevolution. Die Propaganda zeigte Mao überall in China als Heiligen. Schulkinder mussten die Mao-Bibel auswendig lernen. Seine Parolen standen auf Hauswänden. Plakate zeigten ihn als Übermenschen. Mao hatte geglaubt, der von ihm geplante Schritt würde den Verstand der Jugend leichter indoktrinieren können. Die Kulturrevolution wurde praktisch umgesetzt durch junge Studenten, die Roten Garden. Am 18. August 1966 versammelten sich über 1 Million hirngewaschener Roter Garden auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Sie trampelten einander nieder, nur um einen Blick auf Maos Gesicht erhaschen zu können. Eine junge Studentin wurde zu Mao auf das Podium geführt und durfte ihm die Hand schütteln. Als sie wieder unten auf dem Platz war, entstand ein regelrechter Tumult, als jeder versuchte, ihre Hand, die von Mao geschüttelt worden war, zu berühren. Mao ließ diese fanatischen Jugendlichen mit der Parole »Revolution ist richtig« auf die Gesellschaft los. Er befahl den Roten Garden, Lehrer und Professoren an Schulen und Universitäten, Manager in ihren Büros zu demütigen, generell jeden, den sie in verantwortlicher Position sahen. Rote Garden verhafteten selbst das Staatsoberhaupt Liu Shaoqi und setzten ihn Erniedrigungen aller Art aus. Jeder, der zum Management, egal welcher Institution gehörte, wurde beschuldigt, kein Kommunist zu sein, wurde vor die Massen gezerrt und öffentlich gedemütigt. Man setzte ihnen Papierhüte auf und hing ihnen Papierschilder um den Hals, auf denen die jeweiligen Beschuldigungen geschrieben standen. Sie wurden gestoßen, geschlagen und gefoltert. Die meisten wurden in Massenexekutionen hingerichtet. Die Roten Garden schreckten nicht davor zurück, ihre eigenen Eltern zu erniedrigen und zu schlagen. Sie hielten Passanten auf der Straße an und fragten nach bestimmten Textstellen aus der Mao-Bibel. Wer nicht korrekt antworten konnte, wurde geschlagen. Über 1 Million Menschen wurden im Zuge dieser Aktionen umgebracht. Ein Augenzeuge beschreibt die unmenschliche Behandlung von Universitätsprofessoren, die während der Kulturrevolution verhaftet wurden. Vor einem neuen vierstöckigen Schulgebäude sah ich Reihen von Lehrern, insgesamt 40 oder 50. Schwarze Tinte war über ihre Köpfe und Gesichter geschüttet worden. Sie alle trugen Papierhüte auf dem Kopf und schmutzige Besen, Schuhe und Staubtücher auf dem Rücken. Von ihren Hälsen hingen Eimer, die mit Steinen gefüllt waren. Sie alle knieten sich hin, verbrannten Weihrauch und baten Mao Zedong um Vergebung ihrer Verbrechen. Dann wurden sie geschlagen und gefoltert. Ich habe noch nie solche Foltern gesehen. Sie mussten Insekten und Exkremente essen, wurden Elektroschocks ausgesetzt, mussten sich in zerbrochenes Glas knien, wurden an Armen und Beinen aufgehängt. Die Roten Garden griffen auch westliche Diplomaten an. Das Land versank tiefer und tiefer in Chaos und Gewalt. Museen wurden verwüstet und Bücher wurden verbrannt, wonach Kämpfe zwischen rivalisierenden Fraktionen der Roten Garden ausbrachen. Fabriken, Schulen und Krankenhäuser hörten auf zu funktionieren. Maos Wahnsinn hatte ein ganzes Land in die Anarchie getrieben. Die Ordnung wurde erst wiederhergestellt, als die Armee eingriff. Die Roten Garden wurden entwaffnet und zur Zwangsarbeit auf die Felder geschickt. Trotzdem ging der Irrsinn der Kulturrevolution erst zu Ende, als Mao 1976 starb. Die Kommunistische Partei stand loyal zu ihm bis zu seinem Ende. In den Trauerreden auf seiner Beerdigung wurde der blutige Diktator als Übermensch beschrieben. Maos Leiche wurde mumifiziert und konserviert. Seine Ideologie jedoch sollte überleben und für weiteres Blutvergießen sorgen. Maoismus ist die schlimmste Form des Kommunismus. Die Tragödie traf nicht nur China, sondern auch andere Länder, die unter chinesischem Einfluss standen. Als die chinesisch-sowjetischen Beziehungen in den 60er Jahren auseinanderbrachen, fand der Maoismus als alternatives kommunistisches Modell Unterstützung in unterschiedlichen Ländern. Regime, die auf dem Maoismus basierten, wurden in Albanien, Nordkorea und Kambodscha errichtet. Diese Regime brachten unvorstellbares Leiden über die Menschen. Insbesondere Kambodschas Killing Fields erzählen eine Geschichte von nie zuvor gekannter Grausamkeit. Kambodscha, eine kleine, verarmte asiatische Nation, bekam den kalten Atem des Kommunismus in den 60er Jahren zu spüren. Zu der Zeit hatten nordvietnamesische Einheiten, die sich im Krieg mit den USA befanden, begonnen, die Grenze nach Kambodscha zu überschreiten und das Land zu infiltrieren. In den 70er Jahren befand sich das Land im Bürgerkrieg. Kambodschanische Kommunisten, die Roten Khmer, hatten einen blutigen Krieg gegen die Zentralregierung begonnen. Ihr Hass stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Roten Khmer wurden angeführt von einem Maoisten namens Pol Pot und kamen 1975 an die Macht, als sie in die Hauptstadt Phnom Penh einmarschierten. Die Revolution der Roten Khmer markierte den Beginn eines furchtbaren Terrors. Tausende Beamte wurden in den Straßen getötet, die von Panzern patrouilliert wurden. Die Roten Khmer übernahmen Maos Parole, der Weg des Kommunismus ist die Landwirtschaft, und zwangen die gesamte Bevölkerung, die Städte zu verlassen und in die Dörfer zu ziehen. Die Hauptstadt Phnom Penh wurde unter der Drohung bewaffneter Milizen in wenigen Tagen entvölkert. Hunderttausende wurden in die Reisfelder geschickt, wo sie verhungerten. Diese Felder waren es, die zu den Killing Fields wurden, in denen die Menschen sich für eine Handvoll Nahrung zu Tode arbeiten mussten oder grundlos exekutiert wurden. Auch die muslimische Minderheit in Kambodscha wurde zum Ziel der Grausamkeiten. Die Roten Khmer sammelten alle Exemplare des Korans ein, deren sie habhaft werden konnten, und verbrannten sie. Sie rissen Moscheen nieder und brachten über 10.000 Muslime um, einschließlich Frauen und Kinder. Das Regime versuchte nicht nur, die Religion zu zerstören, sondern auch die Institution der Familie. Das Leben in Kommunen wurde eingeführt und die Familien wurden auseinandergerissen. In den Kommunen wurden die Kinder gelehrt, dass Familien überflüssig seien. Sie sollten stattdessen die kommunistische Partei lieben. Diese Politik war nichts anderes als die praktische Umsetzung der Kommentare von Marx und Engels über den Ursprung der Familie. Sie hatten behauptet, der Mensch brauche keine Religion, Moral oder Familie. Die Killing Fields waren das Ergebnis der Umsetzung dieser inhumanen Auffassung. Die Wachen in den Killing Fields konnten jeden umbringen, der ihnen auch nur im geringsten verdächtig erschien. Die Morde wurden zunächst mit Kopfschüssen ausgeführt. Später gingen sie dazu über, ihren Opfern Plastiktüten über den Kopf zu ziehen und sie zu ersticken, um Munition zu sparen. Drei von 9 Millionen Kambodschanern wurden auf diese Weise umgebracht. Heute sind die Schädel und Knochen der von den Roten Khmer Ermordeten in einem Museum in Phnom Penh ausgestellt. Man kann die Todesangst in den Gesichtern der Menschen sehen, die von den Roten Khmer fotografiert worden waren, bevor sie sie umbrachten. Das ist es, was Kommunismus und materialistische Philosophie der Menschheit angetan haben. Alle Ideologien, die Gott ablehnen, die der Moral, die er gelehrt hat, den Rücken zukehren und die die Welt als ein riesiges Schlachtfeld betrachten, bringen immer dieselben Katastrophen über die Menschheit. Allah offenbart uns diese Wahrheit in einem Koranvers. in Erscheinung getreten ist Unheil zu Land und Meer als Folge dessen, was die Menschen anrichteten, damit er sie einiges von ihrem Fehlverhalten spüren ließe, auf das sie umkehren. Der Kommunismus erreichte seinen Höhepunkt in den 60er Jahren. Die Sowjetunion und Osteuropa wurden durch das kommunistische Regime in Moskau beherrscht. In China wurde Mao vergöttert und als unfehlbarer Führer dargestellt. Fidel Castros Regime herrschte auf Kuba. Der Kommunistenführer Che Guevara versuchte, Guerillakriege im Kongo und in Bolivien zu organisieren. Viele andere Länder in Afrika, Lateinamerika und Asien wurden von kommunistischen Terrororganisationen oder kommunistischen Regimen bedroht. In diesen Jahren tauchte der Kommunismus auch auf einem völlig unerwarteten Schauplatz auf. Die marxistische Ideologie verbreitete sich rapide unter jungen Leuten im Westen. Der marxistische Denker Herbert Marcuse spielte eine wichtige Rolle bei diesem Phänomen. Er gab eine neue Definition der revolutionären Klasse, die von Lenin als die Arbeiter und von Mao als die Bauern beschrieben worden war, die Jugend. Tatsächlich aber stimmte Marcuse in einer fundamentalen Ansicht mit Lenin und Mao überein, dem darwinistischen Dogma, Konflikt sei ein Naturgesetz. Marcuses Glaube an den Existenzkampf brachte die 68er-Generation auf die Straßen. Junge Briten hielten Protestversammlungen ab, auf denen sie Parolen des nordvietnamesischen Führers Ho Chi Minh schrien. In Italien führten linke Gruppierungen Terrorakte durch. Den größten Ausbruch der Gewalt gab es 1968 in Frankreich. Zuerst besetzten marxistische Studenten in Paris die Universitäten und schrien sozialistische Parolen. Die Situation eskalierte, als andere linke Gruppen Protestmärsche organisierten, um die Studenten zu unterstützen. Marxistische Studenten demolierten Autos und verwüsteten Straßen und Geschäfte. Paris sah nach wenigen Tagen aus wie ein Kriegsgebiet. Der Barbarei, die unter der roten Fahne daherkam, konnte erst nach Monaten ein Ende gemacht werden. Die 68er Studentenunruhen griffen in einem Dominoeffekt auf viele andere Länder über und führten zu sozialen Konflikten, Terrorismus, sogar zu Bürgerkrieg. Diese jungen Leute, verärgert über die politischen und wirtschaftlichen Probleme jener Tage, glaubten, der Kommunismus biete eine Lösung. Es gab einen weiteren wichtigen Grund, warum die 68er-Generation auf die kommunistische Ideologie hereinfiel. Das Bildungssystem, aus dem diese jungen Leute hervorgegangen waren, lehrte sie jedes Detail, das notwendig war, damit sie zu Kommunisten werden konnten. Dies lag daran, dass Darwins Evolutionstheorie, die die naturwissenschaftliche Basis für den Kommunismus liefert, wie Karl Marx es ausgedrückt hatte, an den Schulen gelehrt wurde, als sei sie eine bewiesene wissenschaftliche Tatsache. Junge Leute, die an Darwins Idee glaubten, der Mensch sei ein Tier, das sich durch die Austragung von Konflikten weiterentwickele, zögerten nicht lange, sich Terror und Anarchie zuzuwenden. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, dass Darwins Evolutionstheorie den Boden für den chinesischen Kommunismus bereitete und dass Maos blutiges Regime den ideologischen Grundlagen des Darwinismus entsprang. All dies enthüllt uns folgende Tatsache. Die kommunistische Ideologie ist das Ergebnis einer Weltsicht, die den Menschen als eine Tiergattung betrachtet und glaubt, er entwickele sich durch Austragung von Konflikten weiter. Wenn dieses Weltbild in der Gesellschaft vorherrscht, ist Kommunismus unausweichlich die Folge. Wenn der Kommunismus ein geeignetes politisches und soziales Klima vorfindet, wird er sich reorganisieren und das Blutvergießen wird erneut beginnen. Die Tatsache, dass der Kommunismus in Russland und Osteuropa besiegt worden ist, darf uns nicht dazu verleiten, in unserer Wachsamkeit nachzulassen. Der Kommunismus ist immer noch eine Bedrohung für die Welt, weil seine ideologische Basis, die materialistische Philosophie, überlebt hat. Solange die beiden Elemente dieser Basis, Darwinismus und Materialismus, am Leben sind, wird der Kommunismus eine ernste Bedrohung für die Menschheit bleiben. Die Lösung liegt in der Beseitigung seiner philosophischen Grundlage. Darwinismus und die materialistische Philosophie haben keinerlei wissenschaftliche Basis und sie sollten der Gesellschaft nicht länger aufgezwungen werden. Die Menschen müssen verstehen, dass sie keine Tiere sind, die nur existieren, um sich gegenseitig zu bekämpfen, sondern dass sie achtbare Wesen sind, die nach den ethischen und moralischen Regeln leben müssen, die von Allah geschaffen und offenbart worden sind. Wenn diese Wahrheit einmal erkannt worden ist, werden der Kommunismus und alle anderen Ideologien, die der Menschheit Unheil gebracht haben, endgültig verschwinden. Und der Mensch wird brüderlich in Sicherheit und Freiheit leben können.